She ready.
She ready. Sie hat auch schon hier...
Einmal kurz Tinnitus für alle.
Genau, die guten Anstoßgläser. Nee, ich muss mein Gehen da auch gerade schon wieder unterdrücken. Pünktlich zum Start der Episode.
Aufnehmen. Ja.
Ja, genau. So, kleine Vorwarnung zurück. Neben mir sitzt Raphael, ich bin Ann-Sophie. Und zusammen sind wir das... Daumenkino. Das war allerdings nicht die Torwarnung, die ich aussprechen wollte. Eigentlich wollte ich nur sagen, wir sprechen heute vielleicht wieder ein bisschen länger als die 15 Minuten. So ein bisschen mehr Stuff reinbringen, den wir vielleicht ganz cool finden. Denn wir waren tatsächlich ganz begeistert von dem Film, den wir jetzt mitgebracht haben. Der da nämlich ist, Raphael.
The Unbearable Weight of Massive Talent. Tatsächlich hat er auch im Deutschen keine Übersetzung bekommen. Der heißt so, ne?
Nee, ich glaube, der heißt Massive Talent.
Nur Massive Talent?
Mhm.
Oh, ist das zu lang, oder wie?
Mhm. Na gut. Nobody knows. Aber ich glaube, er heißt einfach Massive Talent in Deutsch. Okay. I'm quite sure.
Schade.
Ja, auch ein bisschen sonderbar, ehrlich gesagt, weil diese Länge gibt halt schon so ein bisschen Augenzwinkern mit an den Film.
Ne? Das ist halt das massive Talent von Nicolas Cage.
Nicolas fucking Cage.
Der sich hier selber spielt.
Indirekt selber spielt. Alles ein bisschen Meta hier bei Massive Talent.
The Unbearable Weight of Massive Talent.
Ist es a Massive Talent or Massive Talent?
Just Massive Talent.
Massive Talent.
Guckst
du gerade nach, ob das jetzt in Deutsch heißt?
Hier gibt es meistens genau also known as. Ja, Deutschland heißt
dann Massive Talent.
Massive Talent.
Massive Talente. Okay.
Ja.
Nun, der Release-Date steht noch vor uns. Am 23. Juni kommt er ins Kino.
Ja, das ist nächste Woche.
Genau. Also ich hätte wetten können, dass der schon draußen ist, aber obviously not. Zu dem Genre, was ich vielleicht der Einordnung gar nicht so vorstellen kann, weil der Name gibt ja überhaupt nichts her. Es ist eine Actionkomödie.
Durchaus, richtig.
Es ist so richtig schön, das ist so kein Stück am Genre vorbei, das ist eine Actionkomödie.
Das trifft die Actionkomödie.
Da ist auch kein Drama drin wirklich. Oder irgendwas, das ist reine Actionkomödie.
Ja, und damit auch eine sehr gute, weil Actionkomödien können auch sehr oft einfach nur plump und schlecht sein.
Dumm sein?
Ja, diese tatsächlich nicht. Die ist nämlich, die bringt irgendwie Charakter mit, die bringt lustige Gags rein und auch echt schöne Action.
Ja, es gibt einen Grund, warum das Drehbuch 2019 als eines der besten unproduzierten Drehbücher gehandelt wurde, weil es halt dann doch so charming ist in seiner Meta-Ness. Aber Raphael, vielleicht kannst du kurz einmal erzählen, worum es in The Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage und Pedro Pascal geht.
Ja, Nicolas Cage ist nämlich wichtig hier, weil Nicolas Cage spielt sich selber in diesem Film.
Aber trotzdem in einer fiktionalisierten Rolle.
Bei einem fiktionalen Nicolas Cage. Deswegen, das ist... wir haben nämlich einen Hollywood-Schauspieler, um den es hier geht, und warum nicht Nicolas Cage, der sich einfach selber spielen kann. In dem Fall ist er ein super Schauspieler und seine Filme sind Klassiker, seine alten zumindest, aber mittlerweile wird er nicht mehr für das gecastet, für das er gerne gecastet werden möchte, und er versucht auch ganz am Anfang hier eine Rolle zu ergattern, weil er glaubt, das Drehbuch ist wirklich gut. Die kriegt er allerdings nicht, und es gibt aber eine andere Möglichkeit, weil er hat halt durch seine Scheidung und seinen Lebensstil trotzdem noch sehr hohe Kosten.
Und Schulden zum Teil.
Und Schulden, genau. Er lebt nämlich gerade in einem Hotel, in einem Penthouse-Suite, das mittlerweile irgendwie auch in seinem ersten Jahr fast 1 Million an Schulden offen hat.
Mhm.
Und eine Möglichkeit ergibt sich. Es gibt nämlich einen Geburtstag von einem reichen Menschen, der gerne Nicolas Cage auf seinem Geburtstag hätte.
Und dafür, großer Fan, super Fan.
Genau, Riesenfan, und dafür zahlt er auch 1 Million, dass er einfach nur ihn einfliegt, da mit ihm ein, zwei Tage lang abhängt und auf seinem Geburtstag halt da ist.
Genau, weil sieht natürlich cool aus.
Natürlich dachte sich Nicolas Cage, als er davon gehört hat, natürlich nicht, also ist ja Quatsch. Aber
er ist ja ein ernstzunehmender Schauspieler.
Richtig, ja. Aber nachdem er diese eine Rolle nicht bekommen hat, hat er gedacht, okay, ich gehe in Pension, ich höre auf mit dem Schauspielen.
Das bringt alles nichts mehr, er kriegt nicht mehr die Rollen, die er möchte.
Aber diese eine, dieses bisschen Geld wäre noch ganz schön praktisch für den einen Moment, deswegen sagt er dann doch zu. Mhm. Und damit fängt unser Abenteuer an, denn dann fliegen wir nach Mallorca und dann wird diese Bromance eröffnet, denn dieser reiche
Javi,
Ölscheich oder was? Nee, kein Ölscheich, sondern irgendwas mit Öl war da, aber irgendwas drin, wo sein Geld
das
angeblich
offizielle,
drin
steht. Das Offizielle.
Mhm. Genau, Javi, der Nicolas Cage Superfan, ist tatsächlich ein sehr interessanter und schöner, cooler Charakter für Nicolas Cage, den Schauspieler, denn die beiden klicken nicht auf erste, nicht sofort, aber nach paar Drinks. Haben wir da ein paar schöne Momente.
Die sind auf einer Wellenlänge, die sind irgendwie cool zusammen, das macht Spaß, die haben eine gute Zeit. Und freunden sich an. Allerdings bleibt es ja nicht dabei. Dann kommt da noch...
Genau, das war jetzt der Charakter-Komödien-Part so ein bisschen. Jetzt kommt noch die Action dazu, ne?
Genau, wie man im Trailer nämlich auch schon gesehen hat, ist Javi angeblich gar nicht so der liebe, treuäugige... Kerl.
Gutmensch, ja.
Gutmensch, sondern angeblich abgebrühter Gangster, der die Tochter des amtierenden oder kandidierenden, also für die Präsidentschaft kandidierenden Politikers entführt haben soll, um die Wahl zu manipulieren, weil er dicke in Waffengeschäften drin steckt.
Exakt.
Angeblich. Und da gibt es nämlich eine kleine Sondereinheit, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ihn dingfest zu machen. Und da trifft es sich zufällig sehr, sehr gut, dass dieser Schauspieler auf diese Insel fährt.
Ja.
Und damit wird Nicolas Cage oder Nick Cage in diesem Fall, ich glaube, er wird eigentlich nur Nick genannt, akquiriert von diesen zwei Agents, die ihn dann quasi als Augen und Ohren dort vor Ort haben wollen, um dieses entführte Mädchen zu finden und Javi endlich zu verhaften.
Genau, da geht er undercover.
Genau. Das klappt natürlich alles nicht so, wie man das plant und denkt und möchte. Und da gibt es ziemlich viele Situationen, die brenzlig bis charmant lustig sind.
Charmant.
Und die sieht man auch zum Teil schon im Trailer. Also auch dieses, ich bin eigentlich voll gut drin und das ist total, total lässig. Wir haben noch eine Aufgabe für dich. Nee, so ja nun auch nicht. Also, und so verfolgen wir ein bisschen, wie diese Aktion jetzt wiederum die Freundschaft von den beiden beeinflusst und beeinträchtigt.
Genau, und ich glaube, das reicht auch schon zur Story, denn damit haben wir so den Anfang so ein bisschen umrissen und so den Plot so angefeilt. Denn, es wird ganz lustig, wird ganz actionreich
und sehr, actionreich.
Sehr metalastig.
Ja, also es sind viele, viele Filmreferenzen drin, es sind viele Augenzwinkerer in Richtung Nicolas Cages richtiger Karriere drin. Es gibt natürlich aber auch ein paar Unterschiede, um klarzumachen, dass es sich hier nicht um eine 1:1 Übersetzung von Nicolas Cage handelt, sondern natürlich um einen fiktionalisierten Charakter. Aber sie spielen natürlich schon sehr viel mit dem, mit diesem Bild des selbstverliebten Hollywood-Stars, der einfach nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht, aber jeder kennt ihn noch, jeder liebt ihn irgendwie noch für seine Klassiker und seine Filme. Und ist aber halt irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile und kann das selber aber nicht akzeptieren.
Ja, einen interessanten Fakt, der darauf eingeht, ist, dass Nicolas Cage ja Tattoos hat.
Relativ viele sogar, ne?
Aber sein Charakter, Nick Cage hier, den er spielt, da wurden die Tattoos für überschminkt. Mhm. Denn der Grund dafür ist, dass dieser Charakter dort nicht so viele Ex-Ehefrauen hatte. so die Nicolas Worte Cage von Nicolas Cage.
Ja, genau.
Ich
glaube, er hatte 4 oder 5 Ehefrauen mittlerweile. Also, und auch die letzten paar Ehen hielten wirklich nur so ein paar Tage zum Teil. Also es ist ganz dramatisch.
Und daraufhin hat er sich dann immer ein Tattoo gegönnt.
Ja, aber offensichtlich ist er halt zumindest sehr humorvoll, was das angeht. Das ist halt sich da ein bisschen auf sein Leben ausgewirkt hat.
Ja, aber ich fand das sehr interessant, dass er, dass das ein so ein wichtiger Fakt war für ihn, dass er sagt, okay, nee, mein Charakter, den ich, der ich ja sein soll, hat aber hier einen anderen Lebensstil gehabt, einen anderen Lebensweg gehabt, deswegen würde sich das und das verändern. Mhm. In dem Fall Tattoos hätte er dann halt nicht.
Genau. Es ist seine 100. Filmrolle, was natürlich das Ganze irgendwie so schön klammert, weil ja, das ist so eine schöne Hommage an ihn und seine Karriere. Gleichzeitig hat er, glaube ich, dreimal das Drehbuch vorgelegt bekommen und hat es dreimal abgelehnt, dort in irgendeiner Art und Weise beteiligt zu sein, bis er dann letztendlich doch gesagt hat, na gut, machen wir. Und eigentlich wollte er sogar noch nicht mal sich selber spielen, sondern Javi, weil der so schön und so grundgut geschrieben ist. Es ist ein total schöner Charakter. Wird hier übrigens, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, von Pedro Pascal gespielt. Ne, wir kennen ihn aus Mandalorian und aus ganz, ganz vielen anderen Sachen mittlerweile auch. Ne, Pedro Pascal ist ja fast überall.
Der ist mittlerweile überall. Der hat ja auf Netflix diese den Dings da gespielt, den Drogenboss hier, wie heißt er noch? Ich habe die Serie leider nie gesehen.
Hat er?
Also einen davon hat er gespielt. Also er ist auf jeden Fall in der Serie eine ganz
Ich weiß, wenn du meinst, über Pablo Escobar, ne?
Genau, über Pablo Escobar. Ich glaube, er hat nicht Pablo Escobar selber gespielt, sondern jemand anders da. Aber er ist auf jeden Fall in der Serie. Ich habe ein paar Bilder gesehen. No. Und genau, Mandalorian, hier Kingsman 2 war ja auch dabei.
Ja, also kann sehr viel, viel spielen. Das ist ganz schön. Also auf jeden Fall ist dieser Charakter in meisten Szenen ein sehr liebenswerter Charakter. Und Nicolas Cage fand ihn so schön geschrieben, dass er ihn eigentlich selber spielen wollte und er der Meinung war, es wäre eigentlich noch viel mehr Meta, wenn er selber quasi nicht seine Meta-Rolle spielt, sondern den besten Freund. Aber dann hat er Pedro Pascal kennengelernt und ihn in dieser Rolle gesehen und hat dann gesagt, okay,
na gut,
ich spiele mich selber und Pedro darf den Javi spielen. Genau. Auch ganz süß noch dazu ist, dass also in Wirklichkeit ist der beste Freund von Javi bzw. Pedro Pascal halt nicht Nicolas Cage, sondern Oscar Isaac, den wir auch hier das ein oder andere Mal hatten. Und zum Thema Movie Magic, weil wir das gesagt haben, dass es hier auch an vielen, vielen Stellen Anklang findet, sind hier natürlich viele kleine Referenzen drin und da ist unter anderem ein Plakat zu sehen von Scenes of a Marriage und da spielt Oscar Isaac Pedro
Bester Freund,
die Hauptrolle neben Jessica Chastain. Also und so gibt es ganz, ganz viele kleine Szenen im Film, die zurückgreifen auf ganz klassische Szenen aus dem Film, ganz bekannte Taglines zum Teil, die da drin sind. Also es ist schon auch nicht nur eine Liebeserklärung in Anführungsstrichen an Nicolas Cage und seine Karriere und das, was er da geschaffen hat, sondern auch so ein bisschen an den Film an sich.
An den Film an sich, genau. Ja. Wir haben auch ein Drehbuch hier im Film selber, an dem gearbeitet wird, deswegen da
genau, ein Film im Film im Film im Film. Magic.
Mensch.
So viele Ebenen. Es gibt, ja, wir sind so quasi im Inception-Modus hier unterwegs, ne? Mhm. Ja. Zum Thema Action ist natürlich auch nicht unwichtig zu wissen, dass da auch ein paar Autos im Spiel sind und
Verfolgungsjagden.
Es gibt Verfolgungsjagden und Acid-Trips und ganz wilde Dinge, wo du denkst, einfach sollte man auch nicht zusammenschmeißen. Wir haben damals in der Akademie haben wir so eine schöne Technik gelernt, wo du einfach unterschiedliche Sachen aufschreibst, die aus einer Gruppe kommen und die dann ganz wild untereinander mischst, damit du irgendwas Neues daraus generieren kannst. Dieses Tabellenthema. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst.
Nee, ich habe nicht aufgepasst. Sorry, was?
Da haben wir das Live-Aid, wie das Live-Aid-Video mit der Gitarre und dem Afrika, dem Kontinent Scherenschnitt quasi gebaut haben.
Haben wir. War ich krank?
Nee, du warst da, das weiß ich ziemlich sicher.
War ich an dem Tag nicht
Nein,
da?
Auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Sachen, die sind sehr unvernünftig. Und hier haben sie halt den Drogenrausch mit einer Verfolgungsjagd mit dem Auto, zum Teil gelaufen, verwendet, um das Ganze halt ein bisschen aufzulockern. Und nun gut, bei der einen Szene sind leider halt dann hat Pedro Pascal für eine Stunt-Szene 14 Requisitenautos zerdeppert.
Das ist auch ein sehr schönes Auto. Also davon dann 14 kaputt gemacht zu haben, finde ich schon ein bisschen schade auch.
Und dementsprechend, ja. Aber ich glaube, das ist eine andere Szene, weil er, also die Szene, wo er diese 14 Requisitenautos kaputt macht, ist bei wo auf diese Motorhaube, wo angefahren wird und über die Motorhaube einmal drüber rutscht.
Die.
Genau. Also das ist nicht der.
Okay,
war das ein Porsche, ne? War das ein alter Porsche, den Sie fahren?
Der silberne, kann sein, dass es ein Porsche war, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall sehr schön.
So ein James-Bond-Auto ist das ja auch. Mhm. Das ist, kann auch sein, dass es der Aston Martin von dem alten James Bond sogar ist.
Kann sogar sein, ja.
Ich glaube, es ist nicht kein Porsche, aber das wirkt
also
eher
sehr,
wie der...
Sehr, also sportlicher, aber klassischer.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Aston Martin, weil das passt auch in dieses Spy-Genre, Meta-Genre rein, dass sie halt den James Bond, das James-Bond-Auto nehmen. Aber
genau.
Ja, die Szene, von der du redest, ja, da wird er von einem anderen Auto angefahren.
Genau. Und wir sind jetzt hier in Spanien auf Malle.
Auf Mallorca.
Und sie waren ja gar nicht in Mallorca, sie waren ja woanders, aber sie haben woanders gedreht.
Ist ja oftmals so, ne?
Aber also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich, wie sie dann diese Verfolgungsart erst zu Fuß, dann später im Auto und halt völlig verklatscht von dem Asset, was sie genommen haben. Also schon ziemlich witzig. Das ist sehr, sehr charmant.
Ja, der ganze Part von diesem Kennenlernen, ne, am Anfang so, ja, ne, hier, du bist ja hier der Reiche, der mich auf meinen Geburtstag eingeladen hat. Okay, ich habe jetzt aber ein Jetlag, weil ich komme aus Los Angeles und ich bin jetzt auf Malle, das ist natürlich ein Zeitunterschied und so weiter.
Dramatisch.
Bis es dann halt in diese Bonding-Phase geht, also die ist echt wunderbar, ne? Wo sie dann über Lieblingsfilme reden und
ja, das muss man sagen. Also Javi ist halt einfach ganz klar der bestgeschriebene Charakter, denn sein drittliebster Film ist nun mal Paddington 2. Dem kann man einfach nichts entgegensetzen, hat einfach recht.
Das ist einfach korrekt.
Hat einfach recht.
Das ist korrekt.
Das ist einfach, kann man nicht streiten, ist halt so. Er spricht die Wahrheit.
Ja, tut mir leid für alle, die zugehört haben. Ich wollte eigentlich diesen einen Fakt nicht nennen, aber okay. An-Sophie, Paddington 2, da ist es raus. Na gut.
It's fine.
Es war nämlich ein sehr schöner Moment im Film, wenn er
ich
das,
weiß gar nicht,
wenn er
ob das
endlich erwähnt.
Ob das so vielen Leuten bewusst ist an dieser Stelle, kann man einfach nur nochmal droppen. Paddington 2 sollte wirklich zum Stammrepertoire.
Die drehen jetzt, oder die Paddington 3 soll dieses Jahr noch rauskommen, glaube ich.
Weihnachten.
Ende des Jahres. Ne?
Oh mein Gott. Finally.
Ja, Paddington 2, bester Film.
Ja, großartig. Ja, Entschuldigung, aber ich muss es nochmal, meine Freude, meine Begeisterung darüber loswerden, weil du hast dich auch so gefreut auf diese Szene, wenn sie kommt und so, ja, yes, yes, there she is.
Und danach habe ich auch Paddington 2 nochmal geguckt, weil es ist ein geiler Film.
Ist ein geiler Film, ist ein super Film. Wahnsinnig schön, kann ich nur empfehlen. Nun, wie dem auch sei, Raphael.
An-Sophie.
The unbearable weight of massive talent. Wie ist dein Fazit? Wie hat er dir gefallen? Würdest du Leute ins Kino schicken? Gibt es Sachen, die du anders machen würdest, die dir nicht gefallen haben, die dir besonders gut gefallen haben?
Sagen wir es mal ganz, wie es ist. Ich habe den Film vorher gesehen und dann, als der in der Sneak schon so angeteasert wurde, bin ich nicht aufgestanden und einfach weggegangen. Was ja manchmal sein kann, wenn man einen Film gesehen hat und den keinen Bock mehr drauf hat.
Mhm.
Ich habe mich sehr gefreut, den ein zweites Mal nochmal schauen zu können, denn der ist einfach sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Nicolas Cage, obwohl ich gar nicht so viele Filme von dem kenne oder
gesehen habe. Wärst du ein bisschen mehr 80er gewesen?
Ja, oder halt auch irgendwie aktiv gesehen habe, weil ich glaube, seine Mumienfilme, war er da in den Mumienfilmen dabei?
Mm-mm,
nee, gar nicht.
Brandon,
diese,
das war Brendan Fraser.
Nee, genau. Nee, was ich meine, sind diese in den Museen, ach, wie heißt das
Ghost
denn?
Tempel
irgendwas? Nee, das sieht halt auch wie so ein Mumien-Ding, weil er die dieses eine Schreiben aus den USA hat da irgendwas auf der Rückseite und dann sprechen die ein.
Ja,
davon gibt es, glaube ich, drei Teile oder so.
Ja.
Ist auch nicht so geil, aber auf jeden Fall, das kenne ich so ein bisschen mit, das ist Nicolas Cage, so der Action-Hero. Letztens, auch schon ein bisschen her, letzter Film auf jeden Fall mit Nicolas Cage, den ich gesehen habe, war Pig.
Ja.
Auch fabelhaftes
ganz,
Ding.
Ganz neue Seite gesehen an ihm, finde ich.
Ja,
das
total.
Das hat also, gar nicht so auf dem Zettel. Ne?
Also richtig cool, diese kleine Indie-Produktion. Und deswegen, das ist jetzt irgendwie auch schon so eine größere Produktion, wirklich so ein Hollywood-Film irgendwie, aber es wirkt wie so eine schöne kleine Indie-Produktion mit Charaktertiefe, mit irgendwie charmanten Szenen. Deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass der nochmal, als ich den nochmal sehen konnte und ich würde den noch ein drittes Mal gucken. Also
ja,
der kommt
jetzt müsste
da jetzt
man eigentlich die Freunde ins Kino schleppen wieder, ne?
Jetzt mit jedem rein, der macht Spaß. Da hat man so diese Szene, auf die man sich freuen kann.
Ja.
Und der ist auch nicht lang, ne? Der geht irgendwie 107 Minuten. Das ist, das ist ein schöner, knackiger Actionfilm. Und ich habe den halt halt, weil der in New York halt schon lief, in dem kleinen Kino, in dem Alamo Drafthouse. Richtig coole Erfahrung. Ich dachte auch erst so, ja, ein Teil davon, warum ich die so cool fand, ist wahrscheinlich, weil das Kino so cool war und New York und generell. Aber nein, jetzt nochmal das alles weggenommen, nur den Film. Der Film ist auch super mega gut.
Macht halt Spaß, ne?
Der also, macht Spaß, ja.
Das ist jetzt nicht die tiefste Story, wollen sie aber auch gar nicht sein. Sie haben eigentlich den Anspruch, etwas zu schaffen, was dich jetzt wahnsinnig zum Grübeln und Nachdenken bringt. Ist nicht Inception, wo dir das Hirn danach wehtut, sondern es ist halt, ne, es hält es auf einem Level, wo es gut unterhalten kann und auch gut noch nachvollziehbar seine Charme.
Der Film selber, ne, weil er halt auch ein bisschen so Meta ist, der weiß halt, was er für ein Film ist. Ne?
Ja.
Und
der nimmt sich halt selber nicht zu ernst.
Der nimmt sich halt so selbst auf die Schippe, dass du nicht das irgendwie fälschlicherweise ernst nimmst als Zuschauer und denkst, ah ja, das ist jetzt immer blöd gemacht oder sehr schlecht geschrieben, weil es gibt so ein paar Szenen mit den CIA-Agents, wo man denken könnte, ah, das ist schon ziemlich
plump,
aber das soll halt so sein, weil das passt
klassische,
halt da rein.
Genau, der klassische
und die reden
Charakter.
Halt, die reden halt auch davon, warum so eine Szene zum Beispiel jetzt im Film drin ist oder warum sie in ein Drehbuch reingeschrieben werden sollte. Ne? Da gibt es so ein paar Momente und deswegen, das ist dann nicht nur so ein Aha-Effekt, aber trotzdem so ein schönes, ja cool, genau, das passt, das macht, ergibt alles so Sinn, wie das erklärt wurde und wie das gezeigt wurde. Deswegen, damit kann ich arbeiten und das ist nicht so, ah nee, das ist jetzt aber sehr plump, schade, sondern ja, das ist ein Trope, das ist ein Hollywood-Trope, das ist ein Trailer-Moment, der muss den willst du haben, deswegen ist er so drin.
Ja, du musst irgendwas haben, um die Leute reinzuholen ins Kino. Du willst nicht nur eine Independent-Produktion haben. Also wir können schon nachverfolgen, was für Gedanken hinter diesem Film selber stecken, dadurch, dass der Film sich das selber auch nochmal erklärt.
Ja.
Also, ja.
Und du?
Und du?
Und du so? Und du ich fand den jetzt ja toll. Und du? Also ich glaube, man kann schon hören, dass du den auch gut fandest.
Ja, das Lustige ist ja, du hast ja dann doch ein bisschen angefixt. von dem Film war es so, yes. Und ich hätte ihn auch normal im Kino gesehen.
Ich weiß, du hast auch schon bei den ganzen Trailer, die wir über mehrere Wochen vorher, wo er dann immer gezeigt wurde, hast du jedes Mal gesagt, dass du den auf jeden Fall gucken möchtest.
Ja.
Wenn der dann endlich draußen ist.
Ja.
Und als er dann in der Sneak lief und uns war auch schon so ein bisschen klar, dass wir haben gehofft, dass der als Sneak-Film auch reinkommt. Ja,
wo es nicht ganz einfach war, ne? Sie haben es ein bisschen schwieriger gemacht.
Ja, genau. Manchmal denkst du halt, ah, das ist auf jeden Fall ein Sneak-Film und dann kommt er halt nicht, weil, ne, den hast du halt nicht bekommen oder wie auch immer. Ein anderer Film wurde eher promoted.
Mhm.
Aber bei dem haben wir wirklich jedes Mal, wenn wir einen Trailer gesehen haben, gehofft, hoffentlich kommt der im Kino.
Genau. Nee, und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass er lief. Bin nicht enttäuscht worden. Die Fallhöhe ist natürlich gegeben, wenn der Mann, der das neben einem schon gesehen hat, so begeistert ist, dass er sagt, das ist doch nicht selber nicht so gefallen. Aber nee, war super, hat Spaß gemacht. Ist genau, wie du sagst, nimmt sich selber nicht zu ernst. Kann man super mit ein paar Freunden zusammenschauen. Das ist so ein schöner Gruppenfilm auch. Kann man super gucken. Den können auch die Mädels mit ihren Freunden gucken, die sonst nicht so Bock auf Actionfilme haben, weil es einfach eine gute Mischung ist, die super unterhaltsam ist, absolut massentauglich, ohne jetzt zu stumpf zu sein dabei. Fand ich super, hat mega Spaß gemacht. Ist ein schönes Kinoerlebnis.
Tipptopp. Dann schicken wir alle Leute ins Kino.
Yes. Nochmals mitschreiben.
Massive Talent.
Massive Talent oder The Unbearable Weight of Massive Talent.
Ja.
Mit Pedro Pascal und Nicolas Cage.
Nick Cage.
Ab nächster Woche im Kino, beziehungsweise 23. Juni.
Genau, in den deutschen Kinos. Und ich hoffe auch, der wird in den Kinos ein bisschen länger bleiben. Also nicht, dass der schon nach einer Woche wieder draußen ist. Denn der lohnt sich wirklich. Das ist wirklich auch ein schöner irgendwie Sommerfilm. Ne?
Mhm. Ja. Also ich glaube auch, der wird gut performen, ehrlich gesagt. Würde mich wundern, wenn er komplett floppt. Ist schon ein bisschen präsenter hier.
Nee, ich glaube, der ist auch bisher, hat er nicht gefloppt.
Nee, nein.
Gut.
CC.
Das mögen wir.
Damit davon.
Schicken wir euch ins Kino.
Bis bald. Bye.
Tschüss.